herzlich willkommen zum The Disco Dudes Podcast, eurem allfreitaglichen Lieblingspodcast zu Soul, Funk, Boogie, Disco und House mit Wolfgang Hase und Kirk Dance.
Hallo und herzlich willkommen beim The Disco Dudes Podcast. Schön, dass ihr wieder dabei seid an diesem Freitag, wie an jedem Freitag, an dem wir euch ein wenig was erzählen über wunderbare Musik. Mit wir meine ich Kirk Dells dort in Köln. Hallo Kirk.
Hey Wolfgang, schön wieder mit dir am Start zu sein und über gute Musik zu reden.
Den anderen, den ich meine, das bin ich. Ich bin Wolfgang Hase und ich sitze hier in Karlsruhe. Ihr seid in der glücklichen Lage, jetzt schon unsere 54. Folge zu hören. Und wir freuen uns natürlich auch weiter, wenn ihr neben unserer Show auch unsere Playlists ab und zu mal klickt bei Spotify und bei iTunes Music, bei der wir alle die Musik hinterlassen, die wir hier vorstellen, aber auch die wir benutzen, um zu erklären, was wir vorstellen. Und natürlich freuen wir uns auch über jegliche Art von Kommentar, egal auf welcher Plattform ihr uns findet. Jetzt aber mal los und ab rein in Musik. Kirk, was für einen wunderbaren Boogie Crooner hast du uns heute mitgebracht?
Ich nehme euch mit ins Jahr 1977 in eine wirkliche Zukunftsvision auf der Tanzfläche. Ein Space-Disco-Hit, Supernature von Cerrone. Der Track ist das Herzstück seiner LP Cerrone 3, Supernature, aufgenommen in Londoner Trident Studio und in Frankreich auf Maligator veröffentlicht. In Teilen Europas erschien die LP auch als CBS-Ausgabe, in den USA über Cotillion Atlantic. Auf der Platte findet ihr 6 Stücke. Seite A eröffnet mit der rund 10-minütigen Albumversion von Supernature. Als Single wurde Supernature in mehreren Ländern als 7-Inch und als 12-Inch ausgekoppelt. In Großbritannien unter anderem mit der B-Seite Give Me Love. In den Niederlanden mit In the Smoke und es gab eine UK 12-Inch Sonderedition. Der Song bekam damals massives TV-Echo im Kenny Everett-Videoshow Cosmos, stieg bis Platz 8 in die UK-Charts und führte in den USA sogar die Billboard-Disco-Dance-Charts an. Wer ist der Mann dahinter? Marc Cerrone, französischer Drummer, Produzent und Disco-Architekt, kann man schon sagen. Vorher unter anderem bei der Gruppe Congas, dann Solo-Durchbruch mit der LP Love in C Minor und der Nachfolge-LP Cerrone's Paradise, bis dann die Cerrone 3 erschien. Sein Name steht für die Fusion aus Groove, großen Arrangements und Studio-Experimentierlust. Bis in die Gegenwart 2024 erklang Supernature prominent bei der Olympia-Eröffnung in Paris in einer symphonischen Übersetzung. Supernature im Original läuft bei ca. 123 BPM und ist kompositorisch in F-Moll gehalten. 4/4 mit dieser sofort wiedererkennbaren kantigen Arp Odyssey Leadline. Cerrone erzählt dazu, dass er damals keinen Sequenzer hatte. Er klopfte erst einen Kick-Klick auf ein Mikro, halbierte die Bandgeschwindigkeit und spielte den Basslauf dann live ein. Ein herrlich pragmatischer Studio-Hack, der den hypnotischen Puls des Stückes erklärt. Getragen wird das Ganze von Kay Garners Lead-Vocal. Cerrone bat sie, weder Mädchen noch Mann zu klingen. Dazu die englischen Lyrics von Lini Lovitch geschrieben, die das ökologische Sci-Fi-Narrativ »Was, wenn wir die Natur zu weit treiben oder zu sehr berauben?« pointiert. Hören wir doch einfach mal rein.
Oh.
Wolfgang, kannst du mit Space Disco und im Speziellen mit Cerone und Supernature was anfangen?
Ja, absolut. Das ist ja einerseits ein Klassiker, das Space Disco, andererseits ein Klassiker, das Italo Disco, wenn man so möchte, obwohl er ja Franzose war. Mich erinnert immer massiv an diesen Song, wie Daft Punk mit Giorgio Moroder in ihrem Kollaborationsalbum mit Pharrell Williams vorgegangen sind. Da sind eindeutig Versatzstücke oder auch Referenzen auf diese Nummer mit dabei. Fantastisch finde ich auch, wie hier der Gesang aufgebaut ist, nämlich sie hat die gleiche Melodie mit verschiedenen Timbres, aber auch verschiedenen Tönen eingesungen, und zwar nicht über einen Vocoder geleitet, sondern sie hat sich hintereinander so eingesungen, dass es eben nicht mehr eindeutig identifizierbar ist als Frau oder als hohe männliche Stimme, und es klingt gleichzeitig dadurch sowas Robotisches. Trotzdem bleibt das Ding in einem emotionalen Groovy-Bereich, der einen positiv mitnimmt. Also es ist nicht so ein kaltes Robotikstück, obwohl es so wahnsinnig viel mit Synthesizern gefüllt ist. Ein absoluter Klassiker und ein wunderbarer Dancer. Schön, dass du ihn dabei hast.
Ja, was passierte dann mit dem Song? Jetzt kommt's. Erasure machten 1989 eine elektrisierende Coverversion davon. Lynn Lovich sang 1987 ihre eigene Fassung für Wax Trax Peter Benefits, Animal Liberation. Duran Duran holten Supernature 2023 auf ihr Album Dance Macabre als Coverversion und Simon Harris Supernature 88. Über Danny Tangelius 90er Clubmixes bis hin zu 2000er Reworks mit Lenny Fontana und späteren nicht so gut gemachten Remakes von Joachim Garon und David Guetta und Cerone selbst zusammen mit Purple Disco Machine bekam der Song immer wieder frische Clublackierungen. Dazu kamen Remasters und Reissues en masse. Es gibt eine Unreleased Instrumental Version auf Vinyl, die ist damals nie released worden. Scheinbar hat man die aus den Tapes extrahiert und illegal veröffentlicht. Ist auch keine wirkliche offizielle Release. Komplette Teile werden zum Beispiel bei Gurus, Divine Rule verwendet. Samples der Synthline werden vom französischen Rapper Rohoff oder Roff bei Rap Intro oder von Lifelike bei ihrem Tech House High On verwendet. Ein langlebiger DNA-Strang der Dance-Musik, der ständig weiter mutiert. All die ganzen genannten Tracks, soweit sie denn auffindbar sind, packe ich euch natürlich auch auf die Spotify als auch Apple Playlist. Supernature ist Disco als Science Fiction, dunkel treibend mit diesem unverkennbaren Synthi-Leitmotiv, das seit Jahrzehnten nachhallt. Wenn der Odyssey einsetzt und Kay Garner die erste Zeile setzt, ist klar, Zukunft ist jetzt und sie tanzt. Worauf tanzen wir denn gleich bei dir, Wolfgang?
Ja, wir tanzen etwas später in der Zeit im Vergleich zu dir, nicht 1977, sondern 1981, dafür aber weit weniger, ich sag mal, futuristisch. Was ich noch kurz kommentieren möchte zu dem Song ist, es wird oft gesagt, und du hast es gerade auch angebracht, dass Supernatural sowas Düsteres, Mystisches hat. Das ist einerseits richtig, andererseits finde ich trotzdem, dass es auch was Ätherisches und was Positives hat und einen in eine gute Stimmung versetzen kann, obwohl es nicht nur eine reine Happy-Nummer ist. Jetzt aber tatsächlich dann vollends zu meinem Song. Wir sprechen von dem wunderbaren Song Funk Me von 1981, von keinem geringeren als Marvin Gaye veröffentlicht. In einer seiner turbulentesten Lebenszeiten, die er hatte, hat er Funk Me aufgenommen, und es ist ein charakteristisches Beispiel für das späte kreative Werk, das er innerhalb von Motown, bevor er von dort weggegangen ist, noch gemacht hat. Der Track aus diesem Album, das unter schwierigen Umständen entstand, weil Timelar Motown ihn eigentlich schon loswerden wollte, als sehr schwierigen Kandidaten, entstand in verschiedenen Lebensräumen, nämlich zwischen London und Los Angeles und Hawaii, in das er sich zwischenzeitlich geflohen hatte. Der Song basiert auf einem charakteristischen Funk-Pattern, also er geht da weg von seinem Soul-Mood, den er eigentlich so hatte, wofür er von Motown auch, sagen wir mal, gezüchtet wurde, und mit 113 BPM in F-Moll bei einer Spieldauer von 5,5 Minuten verkörpert der Song ein Übergang von Gays klassischem Motown-Sound zu was Neuem, was er machen wollte. Das hat er da schon angedeutet und das dann später auch mit dem Übergang zu einem neuen Label weiter dokumentiert. Es sind Disco-Elemente drin, aber es ist auch wesentlich roher und persönlicher in der Herangehensweise, was er da gemacht hat. Der minimalistische Ansatz von Funk Me, weniger Musiker, weniger Orchester, präzisere Arrangements, längere Vamp-Sections, die gerade aus dem Jazz- und Funk-Bereich dazu kamen, beeinflusste die Entwicklung des Sounds, den er da hatte, weg von diesem klassischen Four to the Four Stomp Soul, sondern eher in sowas, was man später als Quiet Storm oder R&B kennt. Die Betonung auf den Groove über die Melodie wurde zu einem Kennzeichen für das, was er in der Post-Disco-Ära insgesamt noch veröffentlicht hat, was nicht mehr so viel war, weil so lange lebte er ja da leider nicht mehr. Total auffällig für mich an dem Stück ist der super aufwendige Bass, die Bassline, die da kommt, die im Grunde von 8 zu 8 irgendwie wechselt, was sie spielt in der Führung. Einerseits hört man melancholisch die Schwere des Tracks und trotzdem ist es tanzbar. Es geht um Liebe natürlich wieder in dem Song und einerseits um Traurigkeit, aber auch um Traurigkeit, die man sich durch diesen Track wegtanzen soll, darf und kann. Sie ist sehr smooth produziert, sehr integriert sind die Instrumente zueinander gestellt. Das Ganze beginnt am Anfang im Intro-Bereich bis zur ersten Strophe in der Ansammlung von Breaks, wenn man so will. Das sind immer kurze Abschnitte, die in sich schlüssig sind und dann wieder wechseln zum nächsten. Und dann erst kommt es zu dem durchgehenden Groove, der den Song ausmacht. Gegen Ende kommen dann wieder Breaks und Bass durch. Das könnt ihr dann hören, wenn ihr den Track einmal ganz hört. Aber jetzt hören wir uns mal die ersten anderthalb Minuten an, die so das Intro sind. Und auch die Anfangslyrics sind wirkliche Anfangslyrics. Er macht nämlich erstmal ein Versprechen. In die Liebe und an die Liebe. Aus dem Album In Our Lifetime und ihr hört, sobald die Strophe anfängt, ist er eher ein bisschen am Chanten und singt sehr funky. Mein lieber Kirk, was sagt dir dieser Song?
Der Song sagt mir, dass er ein super Tune ist, um ihn in Yachtrock und Blue-Eyed Soul Sets zu spielen. Am Anfang einer Party, um so richtig in den Vibe reinzukommen oder einfach zurückgelehnt auf dem Sofa genießen mit der Liebsten oder dem Liebsten im Arm.
Das ist richtig. Mit 113 BPM taugt er natürlich für alles, sowohl für einen leichten Dancefloor, die Clubkultur der frühen 80er im Speziellen, da waren ja langsamere Beats doch immer auch noch mehr en vogue als heute teilweise. Und man kann es mit Funk, aber auch mit frühen Hausnummern ein bisschen zusammenbringen. Vor allem aber ist das weiche, warme Gefühl das, was da einen am meisten trägt. Frank Blair spielte Bass und wurde zu einer der verhasstesten Figuren im Laufe oder im Zuge dieser Aufnahme, denn er hat nämlich die Band verlassen, während das aufgenommen wurde. Ihm war alles zu chaotisch. Das war ursprünglich eine Session, die zu einem anderen Album führen sollte, nämlich Love Man, das nie veröffentlicht wurde. Das sollte ihn in die Disco-Ära bringen, was nie gelang. Der liebe Herr Blair hat die Band verlassen, hat aber auch nichts anderes gemacht, als die Bänder bis zu dem Zeitpunkt, an dem aufgenommen wurde, zu Ende mitgenommen und hat die Motown mitgebracht, damit die das sehr, sehr schnell veröffentlichen können. Ein riesengroßer Eklat im Label. Gay fühlte sich noch gar nicht fertig mit dem Album und dann war es aber so, dass Motown gesagt hat, mein lieber Freund, du hast eine Menge Schulden bei uns, bei unserer Familie, aber auch bei den Steuerbehörden. Wir bringen jetzt mal dieses Album raus, damit wir das auf dem Markt haben, womit wir mit dir Kohle verdienen können. Ganz anders war es mit dem Gitarristen Gordon Banks. Der war seit 76 Teil der Band von Marvin Gaye und auch sein Vertrauter. Also mit ihm hat er dann dieses Album musikalisch zu Ende gebracht. Er war sein kreativer Mastermind-Partner und hat wiederum Marvin Gayes Schwester geheiratet. Also war er auch noch sein Schwager. Für die Inner Lifetime Session in London war dann der gute Gordon Banks mit dabei und nahm alle Gitarrenspuren auf. Auch hat er mit ihm zusammen alle Gitarrenspuren für seinen späteren Riesenhit Sexual Healing aufgenommen und demonstrierte den Einfluss auf die finale Schaffenspassage von Marvin Gaye, weil das waren tatsächlich schon seine letzten Jahre, die er da verbracht hat. Banks Fähigkeit war aber auch technologische Innovation zu verstehen. Und zwar hatte das Label der Band, die sich verschanzt hatte in London, ihnen dann noch Instrumente hinterher geschickt, wie die TR-808 von Roland und den Jupiter 8 Synthesizer. Und das hört man dem Album auch an. Da geht nämlich die Soundästhetik auch ganz gewaltig hin. Das Jahr 1981 markierte eine wirklich kritische Phase oder einen kritischen Moment in Marvin Gayes Karriere, aber auch in seinem Leben. Nach dem kommerziellen Misserfolg von Hear My Dear 1978, das er im Grunde nur gemacht hat, um zu verarbeiten, wie seine Scheidung, das Verlassenwerden, die Enttäuschung und der Schmerz war aus der Scheidung von Anna Gordy, die wiederum die Schwester war von Barry Gordy, nämlich dem Labelbesitzer von Motown Records. Dieses Album war massiv unerfolgreich, hat aber wahnsinnig viel Geld gekostet. Gleichzeitig war Marvin Gaye zu der Zeit schon schwer kokainabhängig und hat Schulden allein vor der Steuerbehörde von 4,5 Millionen Dollar angehäuft. Das hat ihn dazu gebracht, eben da nicht mehr bleiben zu wollen, wo er war, nämlich in L.A., sondern herumzureisen und dort dann noch Musik zu machen und aufzunehmen. Und In Our Lifetime ist so eine Art Zwischenalbum geworden. Das ist sein vorletztes Album, das er aufgenommen hat, quasi auf der Flucht vor seinem Problem, aber auch auf der Flucht vor den Steuerbehörden. Am Ende seines Lebens war es so, dass er im Sommer, nachdem er In Our Lifetime rausgebracht hat, ist er nach Belgien ausgewandert, nach Ostende und hat dort ungefähr ein Jahr lang gelebt. Das war seine letzte Chance gewesen, vom Showbusiness nochmal kuriert zu werden und auch von seiner Drogensucht. Das ist nur leider nicht gelungen, weil er sich dann doch nochmal wieder so stark fühlte, dass er eine Europatour machen wollte und nach London ging und das war das Verderben. Da hat er sich dann endgültig zugrunde gerichtet. Hat dann aber noch ein wunderbares Album als allerletztes rausgebracht, nämlich Midnight Love mit dem riesengroßen Hit Sexual Healing. Und ironischerweise, 84 ist er gestorben und er brachte erst ganz kurz vor seinem Tod das erfolgreichste Album raus, das er jemals hatte, mit dem er am meisten Geld hätte verdienen können und wahrscheinlich auch all die Sorgen, die ihn gejagt haben oder viele derer zumindest im ökonomischen Bereich hätte loswerden können. Sein Tod ist auch etwas, was bemerkenswert ist. Sein Vater hat ihn erschossen und zwar am Vorabend seines eigenen Geburtstages. In einem Streit zwischen dem Vater und der Mutter wollte Marvin dazwischen gehen. Der Vater war davor schon im Grunde zu seinem Feind geworden. Ein sehr strikter, ein sehr gewalttätiger Mann, der mit dem Lebenswandel und der Idee von Marvin bisexuell zu sein, aber auch natürlich dem schweren Drogenkonsum, den er da hatte, überhaupt nicht zurechtkam. Und mit einer Waffe, die Marvin ihm geschenkt hatte, als er Koks-Paranoia hatte, die hat er ihm geschenkt, um sich die Familie zu verteidigen, weil er sich dauernd verfolgt fühlte. Mit der hat er ihn dann erschossen. Eine sehr, sehr traurige Geschichte eines sehr, sehr großen Künstlers, der noch viel mehr hätte es geben können an musikalischer Qualität. Ein richtiger Hero in der Soul-Szene in den 60er Jahren, etabliert bei Motown Records 1968 mit der wunderbaren Hymne I Heard It Through the Grapevine. Sicherlich einer derer, der uns allen aus der Musikgeschichte des Soul des Amerikas der 60er, 70er und 80er Jahre am meisten mitgegeben hat. John Morales hatte schon 2004 große Mixes angefertigt und hat einzelne Spuren auseinandergenommen und durfte sie aber nicht rausbringen wegen der Plattenfirmen. 2019 hat er das dann getan und hat damit diesem Funk Me nochmal eine sehr schöne Würdigung und Huldigung gegeben. Marvin Gaye, ganz großer Künstler, ganz traurige Geschichte, ganz großartige Musik und Funk Me, ein Stück, das ich immer super gerne spiele, um Leute langsam ins Tanzen zu bringen. Das war's aus Karlsruhe für diese Woche, was Musik angeht. Kirk, hast du dazu noch was zu sagen?
Ihm ist nichts hinzuzufügen, außer dass auf dem Album In Our Lifetime noch eine zweite Granate drauf ist, die nicht unerwähnt bleiben soll, nämlich Heavy Love Affair, finde ich, ist ein auch ganz geiler Kracher, der ungefähr auf die gleiche Stimmung einzahlt. Allerdings ist Funk Me da viel ausgereifter und auch der schönere Song, wie ich finde. Das hast du sehr gut ausgesucht. Dankeschön, dass wir diesen Song hören durften.
Naja, dafür sind wir beide ja da, schöne Musik auszusuchen, an der wir und an der ihr auch alle miteinander Spaß habt. Mein lieber Kirk, was geht am Wochenende?
Am Wochenende geht Party, auflegen, clubben, gute Musik spielen, die man sonst vorher nur hört.
Das klingt hervorragend. Ihr Lieben, vielen Dank, dass ihr dabei wart und wir freuen uns, euch immer wieder schöne Musik zeigen zu dürfen. Wir freuen uns auch darüber, wenn ihr das ein oder andere Mal einen Kommentar hinterlasst und mit uns einfach in Dialog dreht. Wir sagen vielen Dank für den Freitag, habt ganz viel Liebe und bye bye.
Habt eine gute Zeit. Bye.